unser Gast, und segne, was du uns aus Gnaden beschert hast. So beten vielleicht einige von uns, und ich frage mich, ist uns eigentlich ganz klar, was wir da beten? Wenn wir sagen, komm her, Jesus, sei du unser Gast, dann kann es ja bedeuten, dass Jesus wirklich kommt. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann merkt man, wenn Jesus zu Gast ist, dann könnte es sein, dass er noch ein paar Leute mitbringt. Zum Beispiel seine 12 Jüngern. Und es waren ja Menschen, die waren manchmal doch recht seltsam. Menschen mit einer zweifelhaften Vergangenheit. Die waren manchmal zerstritten, manchmal waren sie größenwahnsinnig, manchmal auch schwer vom Begriff. Oder es könnte sein, dass eine stadtbekannte Frau aus dem Milieu auftaucht und plötzlich Jesus die Füße küsst. Und Jesus sagt eben nicht, hau ab, sondern Jesus sagt, diese Frau macht es richtig. Und die zeigt, was echte Liebe ist. Oder es könnte sein, dass Jesus auf eine Hochzeitsfeier eingeladen wird und die Feier neigt sich dem Ende, der Wein ist leer, die Leute haben auch eigentlich schon genug. Das Brautpaar freut sich auf die Hochzeitsnacht und dann sorgt Jesus für jede Menge Nachschub und die Hochzeitsnacht verschiebt sich nach hinten. In unserem Text heute, da ist Jesus auch mit seinen Jüngern zu Gast und ich lese uns den Text nach Lukas 10, die Verse 38 bis 42, nach der neuen Genfer Übersetzung. Maria und Martha. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. In unserem Predigttext, da sitzt Jesus im Wohnzimmer bei Maria und Martha. Er erzählt von Gott und von seinem kommenden Reich. Und vielleicht typisch Frau, da denkt Martha sich, ja, von Gott zu reden ist schön, aber da sind so viele Männer in meinem Wohnzimmer, da muss auch was zu essen auf den Tisch. Schließlich soll sich Jesus und seine Jünger ja auch bei uns wohlfühlen. Ich glaube, Frauen sind da eher drauf bedacht wie Männer. Meine These ist ja, wenn unter den Jüngern von Jesus im festen Kern unter den 12 eine Frau dabei gewesen wäre, dann wäre die Speisung der 5000 überhaupt nicht nötig gewesen, weil eine Frau vorher Jesus gefragt hätte, Jesus, wie lange dauert es heute und haben wir genug zu essen? Und ich finde, so eine pragmatische Frau ist auch Martha. Bei der geht man gerne zur Bibelstunde, denn da gibt es auch immer noch was zu essen. Als Jesus zu Gast ist, da wuselt sie hin und her, sie besorgt alles, stellt alles auf den Tisch. Und am Ende beschwert sie sich bei Jesus und sagt, du, Jesus, kannst du mal zu Maria was sagen? Die sitzt die ganze Zeit nur faul rum. Das geht so nicht. Und die Antwort, die Martha sich wahrscheinlich gewünscht hätte, wäre gewesen, dass Jesus sagt, du Martha, du hast recht. Du hast uns einen wunderbaren Tisch gedeckt, Kaltgetränke, warmer Tee, eine tolle Jerusalemer Kirschtorte, belegte Fladenbrote. Maria, löse jetzt deine Schwester doch mal ab, nimm dir an ihr ein Beispiel, damit es auch keinen Streit gibt. Aber stattdessen sagt Jesus, Martha, Martha, du bist wegen so viel in Unruhe und in Sorge. Aber nimm dir an der Maria ein Beispiel, die hat das bessere Teil gewählt. Und jetzt möchte ich dich, jetzt möchte ich sie fragen, wo gehörst du eher zu? Bist du eher so der Typ Martha oder eher so auf dem Niveau von Maria? Martha, die für ihre Gäste da ist, die alles hinstellt und sorgt, dafür aber nicht alles mitbekommt? Oder bist du eher Maria, die gute und tiefe Gespräche führt, wo aber auch Sachen in der Ecke rumliegen, wo es nicht immer einen reich gedeckten Tisch gibt und wo die Gäste nicht so das Rundum-Wohlfühl-Paket bekommen? Dafür aber nutzt du die Chance, Neues zu hören, Neues zu lernen. Und jetzt wäre es ja spannend, wenn ich mal so fragen würde, wer zählt sich denn wohin? Und wenn man dann die anderen fragen würde, wie seht ihr das denn? Würdet ihr das bestätigen? Aber ich erspare uns diesen peinlichen Moment. Und jetzt könnte man ja sagen, na klar, beide Seiten haben doch recht. Es ist doch wichtig, dass da jemand ist, der dafür sorgt, dass alles auf den Tisch kommt, der für Ordnung sorgt, dass Essen und Getränke auf dem Tisch stehen. Und natürlich ist es auch wichtig, dass da jemand sitzt bei den Gästen, sich mit ihnen unterhält, dafür sorgt, dass sie nicht alleine sind. Und beides ist wichtig und es ist doch eigentlich klar, dass man irgendwie die Balance wahren muss. Und für diese Erkenntnis bräuchten wir auch jetzt keinen Gottesdienst, das wisst ihr selber. Sondern in diesem Text geht es um etwas Besonderes. Das erste ist nämlich, der Skandal ist nicht, dass Maria nicht hilft. Der Skandal ist, dass sie überhaupt da sitzt und dass sie zuhört. Das ist der Skandal. In der damaligen Zeit, in der damaligen Kultur war es nicht üblich, dass sich Frauen zum theologischen Gespräch dazusetzten, geschweige denn, dass sie auch noch mitreden sollten. Eigentlich war es gedacht, dass sie still im Hintergrund für alles Notwendige sorgen und von dem aus gesellschaftlich gesehen, kulturell gesehen, macht Martha alles richtig. Sie entspricht der Rolle, die ihr in der Gesellschaft zugedacht war. Dass Maria sich hier hinsetzt, ist eigentlich schon Revolution. Sie drückt nämlich damit aus, ich habe ein Recht, hier zu sitzen. Und ich habe ein Recht, hier auch zuzuhören und was zu sagen. Und das geht auch mich als Frau etwas an. Und da merken wir, dass das Neue Testament auch ein Stück Revolution in der damaligen Zeit war. Weil es ganz selbstverständlich im Gegensatz zur damaligen Kultur davon ausgeht, dass Frauen zuhören und sich sogar am Gespräch beteiligen können. Und besonders im Lukas-Evangelium ist wie in keinem anderen Evangelium daran gedacht, dass Frauen da sind, zuhören und mitsprechen. Frauen waren die Ersten, die am Grab waren und die Botschaft bekamen, dass Jesus auferstanden ist. Frauen werden in der Apostelgeschichte ganz selbstverständlich erwähnt, dass sie sogar teilweise Leitungsfunktionen in der Gemeinde übernommen haben. Und Lukas setzt da einen ganz besonderen Akzent. Das bedeutet, es geht im Text gar nicht darum, ob sie jetzt eher entspannt dabei sitzt oder besser ihre Pflicht tut, sondern es geht hier um eine Revolution des Hörens. Ich darf das, drückt Maria aus. Ich darf hier zusitzen, dazusitzen und auf Jesus hören. Eigentlich müsste man ja sagen, bei Jesus zu sitzen, ist für Männer und Frauen ja etwas Besonderes. Aber zu sagen, ich darf hier sitzen. Ich darf Jesus, dem Sohn Gottes, der über sich selber sagt, ich und der Vater sind eins. Ich darf hier zuhören. Ich darf nicht nur für ihn irgendwelche Dienste verrichten, sondern ich darf hier zuhören und lernen, das war etwas Besonderes. Und das ist das Erste, das Hören ist schon etwas Besonderes. Und das Zweite, was man sich klar machen muss, ist, das Problem ist nicht das Dienen bei Martha, sondern das Problem ist es Beklagen. Jesus tadelt ja in dem Sinne erst die Martha, als sie sich beschwert. Als sie die ganze Zeit dient, da sagt Jesus nicht, Martha, du sollst mal aufhören, Maria hat das Bessere erwählt. Sondern Jesus rügt sie erst, als sie sich beklagt. Als sie sagt, Maria, das faule Stück, die tut nichts. Und Jesus dann sagt, ja, du hast viele Sorgen und du hast viel Unruhe. Aber was Maria macht, das Zuhören, das ist das Wichtige. Und das heißt ja nicht, dass wir jetzt nichts mehr tun sollen, außer Bibel lesen und Predigten hören. Jesus würdigt, was Menschen tun. Und er sagt, wer mir nachfolgt, der ist doch ganz automatisch dazu aufgerufen, die Dinge, die ich sage, zu schauen, wie kann ich die in meinem Leben umsetzen, ganz praktisch. Und wer mir nachfolgt, der wird sich verändern. Und er wird nicht einfach nur nach sich schauen und darum, dass er bedient wird. Aber Jesus reagiert allergisch darauf, wenn wir uns vergleichen und dann darüber meckern, dass die anderen weniger tun. Jesus will nicht, dass wir in unserem Dienst danach schauen, ja, wie oft bin ich denn zum Beispiel in der Woche in der Stadtmission? Wie oft tue ich denn irgendwelche christlichen Dinge und dann schaue ich mal nach links und rechts und dann gucke ich, wie viele machen die denn mal und dann vergleiche ich mich. Und dann wünsche ich mir, dass ich mehr geehrt werde, wenn ich dreimal in der Woche in der Stadtmission bin, als der, der vielleicht nur einmal in der Woche da ist. So denkt sich das Jesus nicht. Und wir sehen das zum Beispiel auch am Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, wo der Weinbergbesitzer an verschiedenen Stunden des Tages zum Arbeitsamt geht und wo er sagt, ich brauche ein paar Mitarbeiter und dann gehen welche mit. Und am Ende des Tages gibt er allen den gleichen Lohn und die, die morgens schon da waren, die beschweren sich. Und dann sagt der Weinbergbesitzer, ich habe allen den gleichen Lohn versprochen. Ihr habt gar keinen Grund, euch irgendwie zu vergleichen, sondern ihr habt das bekommen, was wir miteinander ausgemacht haben. Natürlich würdigt Jesus das, was wir tun, aber er reagiert ablehnend, wenn wir uns miteinander vergleichen. Und wenn wir Jesus dienen, dann geht es doch darum, dass wir ihm dienen, dass wir ihm mit unserem Dienst die Ehre geben und dass wir nach uns und dem Auftrag, den wir von Jesus bekommen haben, dass wir danach schauen. Das ist das Zweite. Das Problem ist nicht das Dienen, sondern das Vergleichen und mit dem Vergleichen auch das Beklagen. Und das Dritte ist, dieser Text steht in einem interessanten Zusammenhang im Lukas-Evangelium. Wenn wir den Text uns vorher anschauen, da kommt ein Mann zu Jesus und sagt, Jesus, was ist das höchste Gebot? Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Also ich soll Gott lieben, meinen Nächsten und ich darf mich auch selber lieben. Und dann sagt dieser Mensch, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus erzählt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo einer unter die Räuber gefallen ist. Und dann gehen die ersten zwei vorbei und unter ihnen war auch ein Levit. Vielleicht war er unterwegs zum Gottesdienst, hatte Gottesdienstleitung oder sollte vielleicht die Predigt halten, man weiß es nicht. Und die gehen aber vorbei. Und dann kommt der Samariter und der hilft ganz selbstverständlich, obwohl er überhaupt nicht zum Volk der Juden gehört, hilft er diesem Mann, der da unter die Räuber gefallen ist und verletzt ist und kümmert sich. Hier geht es natürlich um eine Geschichte des Tuns, dass man eben nicht denjenigen, der einem da vor die Füße gelegt ist, dass man den eben nicht da liegen lässt. Und gleich im Anschluss erzählt Jesus diese Geschichte, eine Geschichte des Hörens. Und die Frage, die sich für uns stellt, die wir als Christen lernen müssen, wann ist eine Zeit des Tuns und wann ist eine Zeit des Hörens? Und ich habe zwei Fragen an euch. Eine an den Typen, der eher so der Martha-Typ ist und eine an den Typen Maria. Die Marthas unter euch möchte ich fragen, woher kommt auf Dauer eigentlich deine Motivation zum Dienen, wenn du keine oder wenn du kaum Zeit hast, um auf Jesus zu hören? Woher kommt deine Motivation zum Dienen, wenn du kaum oder gar keine Zeit hast zum Hören? Irgendwann bist du entweder ausgebrannt oder du wirst bitter und fängst an, dich zu vergleichen und dann zu beklagen, dass die anderen doch so wenig machen. Und wir brauchen Zeit als einzelner Christ, wir brauchen Zeit, um als Gemeinde auf Jesus zu hören. Und es ist kein Luxus, sondern es ist die Grundvoraussetzung eines christlichen Lebens. Und deshalb diese Frage, woher nimmst du auf Dauer die Motivation zum Dienen und die Kraft, wenn du dir nie die Zeit oder nur wenig Zeit nimmst, um auf Gott zu hören? Und die Frage an Maria lautet, was passiert eigentlich mit dir, wenn du wirklich auf Jesus hörst? Was passiert mit dir, wenn du das ernst nimmst, dass Jesus auch sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und du sollst Gott lieben? Wie gesagt, Jesus ist ein Freund des Tuns. Er ist ein Freund des Dienens. Und wer ihm wirklich zuhört, der kann auf Dauer überhaupt nicht sitzen bleiben und sich nur bedienen lassen, sondern er wird seine Umwelt wahrnehmen. Der wird darauf achten, wo hat Gott mich denn hingestellt? Wen oder was hat er mir vor die Füße gelegt? Und der wird merken, Jesus hat auch mit dieser Welt etwas vor und er hat mit meinem Leben etwas vor. Und dann werde ich nicht einfach nur sitzen bleiben und mich bedienen lassen. Und wenn ich ihm wirklich zuhöre, dann komme ich von selbst in Bewegung. Und ich finde, das ist für uns persönlich und auch für uns als Gemeinde etwas sehr Wichtiges, dass unser Tun aus dem Hören kommt, dass unser Tun nicht zuerst da ist und dann hören wir mal, sondern dass wir erst hören und dann tun. Und wir brauchen beides. Denn ich glaube, nur so können wir das umsetzen, was Jesus mit uns als Gemeinde und mit uns auch ganz persönlich vorhat. Und ich wünsche uns, dass uns das gelingt.